Eine Gräfin suchte einen Erzieher für ihren 6-jährigen Sohn. Man empfahl ihr den später berühmt gewordenen Dichter Christian Fürchtegott Gellert. Er ist uns bekannt durch seinen Choral »Jesus lebt, mit ihm auch ich«. Die Mutter ließ den jungen Gelehrten zu sich kommen und sagte, »Machen Sie aber aus meinem Sohn keinen gelehrten Pedanten. Ich verlange nichts als einen leichten Anstrich von Sprachen, Geographie, Geschichte, Mathematik und Chemie. Und machen Sie aus meinem Sohn um Himmels Willen keinen ständig betenden Christen. Es genügt mir vollkommen, wenn mein Sohn die 10 Gebote und den Katechismus lernt und sonntags zur Kirche geht. Ich verlange von allem nur den richtigen Anstrich.« Gellert hörte sich in aller Geduld die Wünsche seiner möglichen Brotgeberin an. Nach einer kurzen Pause des Nachdenkens sagte er, »Wenn das Ihr Vorhaben ist, Gräfin, dann darf ich untertänigst raten, nehmen Sie lieber einen Anstreicher.« Gellert verneigte sich kurz und ging. Ich möchte unseren heutigen Text aus der Bibel lesen, Epheser 6, die Verse 1 bis 9. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist in der Ordnung. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot mit der Verheißung, damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Vermahnung des Herrn. Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herren gehorsam mit Furcht und Zittern, in Aufrichtigkeit eures Herzens, als gelte es dem Herrn Christus, nicht mit Augendienerei, als solche die Menschen gefallen wollen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Verrichtet euren Dienst mit Willigkeit, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass jeder für das, was er Gutes tut, den entsprechenden Lohn vom Herrn empfangen wird, er sei ein Knecht oder ein Freier. Und ihr Herren, handelt ebenso gegen sie und unterlasst das Drohen. Ihr wisst ja, dass ihr ebenso wie sie einen Herrn im Himmel habt und dass es bei diesem kein Ansehen der Person gibt. Ich möchte noch mal kurz beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, das uns wirklich verändern will, das uns nicht nur den christlichen Anstrich geben möchte, sondern das wirklich uns ein neues Herz geben möchte. Du möchtest uns das neue Herz geben und dazu benutzt du dein Wort und dafür danke ich dir. Ich bitte dich darum, dass wir dein Wort auf uns wirken lassen und dass du heute Morgen durch deinen Geist uns verändern kannst. Amen. Ich habe die Predigt genannt, der Christ in Familie und Beruf. Und der erste Punkt ist Christsein in der Familie und der zweite dann offensichtlich Christsein im Beruf. Erster Punkt, Christsein in der Familie. Da heißt es, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist in der Ordnung. Andere Bibelübersetzungen haben hier, denn das ist Recht. Es ist also richtig, dass Kinder ihren Eltern gehorsam sind. Es ist nämlich die Konsequenz aus dem, was wir davor in Epheser 5, 21 bis 32 gelesen haben. Und der Gunnar hat letzten Sonntag zu diesem Text eine sehr gute Predigt gehalten. Und wenn ihr die aus welchem Grund auch immer verpasst habt, dann lohnt es sich und ich rate euch dringend, sie nachzuhören. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung, die Christus zu seiner Gemeinde hat. Und dazu hat Gott die Ehe gestiftet, damit wir Menschen diese Wirklichkeit der Beziehung Christi zu seiner Gemeinde verstehen können. Die Ehe hat also ein sehr hohes Ziel, ein deutlich höheres, als nur in eine bessere Steuerklasse zu rutschen. Und weil die Bedeutung der Ehe so unglaublich groß ist, deswegen sollen Kinder ihren Eltern Respekt entgegenbringen. Und übrigens soll das nicht nur die Kinder ihren Eltern gegenüber machen, sondern nach Hebräer 13, Vers 4 soll die Ehe von allen in Ehren gehalten werden. Aber hier in Epheser 6 geht es eben jetzt um die Kinder. Die Kinder sollen ihren Eltern im Herrn gehorsam sein. Und der Gehorsam soll nicht einfach ein äußerer Anstrich sein, sondern soll wirklich von Herzen kommen. Und der Text, den wir hier lesen, Epheser 6, der wendet sich ganz offensichtlich an gläubige Kinder. Denn nur ein gläubiges Kind kann ja im Herrn gehorsam sein. Für einen Nichtchristen ist das unmöglich. Also wenn du, der du heute Morgen hier sitzt und Christ bist und dazu noch Sohn oder Tochter bist, dann ehre Gott dadurch, dass du deine Eltern ehrst. Im Vers 1 argumentiert Paulus, warum wir die Eltern ehren sollen, und zwar mit dem, was er davor geschrieben hat in Epheser 5. Und wenn man diese Ordnung weiterführt, dann ergibt sich daraus für jeden entschiedenen Christen die Konsequenz, ja, dass ich Vater und Mutter ehre und dass ich ihnen als Kind gehorsam bin. In den Versen 2 und 3 schwenkt die Argumentation von Paulus um und er argumentiert mit den 10 Geboten. Die 10 Gebote stehen in 2. Mose 20 und das dürft ihr gerne aufschlagen. 2. Mose Kapitel 20, weil wir machen jetzt einen kurzen Ausflug zu den 10 Geboten. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel, aber wir gehen kurz zumindest die Gebote durch. Vielleicht habt ihr es im Kopf, die ersten 4 Gebote, die wir finden, dort in 2. Mose 20, die beschäftigen sich mit der Beziehung von Gott zu Menschen. Also die Beziehung Gott-Mensch wird dort beschrieben und bestimmte Regeln aufgestellt. Da ist im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zweite Gebot, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Das dritte, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und das vierte, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, weil es ein Tag zur Ehre Gottes ist. Und die letzten 6 Gebote, die beschäftigen sich mit der Beziehung von den Menschen untereinander. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden da geregelt. Und da schauen wir uns mal kurz die letzten 5 Gebote genauer an. Da heißt es zuerst, du sollst nicht töten, dann du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen und du sollst nicht begehren. Und dabei fällt auf, dass diese Gebote etwas sortiert sind, und zwar sozusagen nach der Schwere der Übertretung. Nicht, dass dass sie vor Gott irgendwie verschieden schwer wiegen würden. Vor Gott macht uns jede Übertretung seines Gebotes schuldig. Egal, ob ich zum Mörder werde oder nur neidisch bin auf das Auto meines Nächsten, beides macht mich vor Gott schuldig und schließt mich vom ewigen Leben aus. Jede Sünde schließt mich von der Gemeinschaft mit Gott aus. Und sogar wenn der Neid die einzige Sünde der Menschheit wäre und es keinen Ehebruch, keinen Mord, keine Gotteslästerung gäbe, dann hätte Jesus trotzdem sterben müssen. Trotzdem hätte er für uns sterben müssen, weil uns auch diese Schuld von Gott trennt. Vor Gott macht uns jede Übertretung seines Gebotes schuldig. Aber im zwischenmenschlichen Bereich, da ist doch ein deutlicher Unterschied, ob ich jetzt jemand umbringe oder nur auf sein Auto neidisch bin. Ich denke, da sind wir uns einig. Es ist ein Unterschied, ob ich jemand die Frau ausspanne oder ihm 10 Euro stehle. Und das meine ich mit dieser Sortierung nach der Schwere der Übertretungen. Töten, Ehe brechen, stehlen, lügen, begehren. Und jetzt kommt der Knackpunkt, und zwar, dass das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, sogar noch über dem Gebot, du sollst nicht töten, steht. Gefühlsmäßig würde mir es vielleicht eher einordnen, so nach, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht stehlen. Aber Gottes Wort stellt dieses Gebot ganz oben an in dieser Reihe der Gebote, die das zwischenmenschliche Zusammenleben regeln. Und ich glaube, dass uns das auch zeigt, wie wichtig Gott dieses Gebot ist, dass wir Vater und Mutter ehren. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Gebot irgendwie auch so ein Bindeglied ist zwischen diesen Geboten, die Beziehung Gott-Mensch regeln und den Geboten, die Beziehung Mensch-Mensch regeln. Und dass dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, sozusagen die beiden verbindet. Weil Gott nämlich die Eltern als Autorität über ihre Kinder eingesetzt hat. Weil Eltern von Gott diesen Erziehungsauftrag bekommen haben, ihre Kinder zu erziehen. Weil Kinder in dieser Beziehung zu ihren Eltern lernen sollen, gehorsam zu sein. Und weil dieser Gehorsam, den sie ihren Eltern gegenüber lernen, es ihnen später leichter machen wird, sich auch der Autorität Gottes unterzuordnen und Gott gehorsam zu sein. In 2. Mose 21, in den Versen 15 und 17, da steht auf die Übertretung dieses Gebotes, also sollst Vater und Mutter ehren, die Todesstrafe. Da heißt es, wenn jemand seinem Vater oder seiner Mutter flucht oder sie schlägt, dann soll er getötet werden. Und auch das zeigt uns, wie immens wichtig Gott dieses Gebot ist, dass wir Vater und Mutter ehren. Und noch dazu, um das nochmal zu unterstreichen, ist noch eine Verheißung dabei, damit es dir wohlgehe und du lange lebst. Und in Epheser 6, da dürft ihr jetzt gerne zurückblättern, in Epheser 6, da legt Paulus diese Verheißung gar nicht näher aus. Er geht nicht näher darauf ein, was es jetzt für den Einzelnen bedeutet, Vater und Mutter zu ehren und wie Gott dann genau hier das Leben gut macht und es segnet. Und ich denke, das liegt daran, dass wir das nicht einfach, dass wir dieses Gebot nicht miss oder diese Verheißung nicht missverstehen sollten, in dem Sinn, dass wenn ich Vater und Mutter ehre, dann habe ich die Garantie auf ein langes und gutes Leben. Wir wissen, dass es auch den vorbildlichsten Gläubigen im Alten Testament oder auch im Neuen Testament oder in unserer Bekanntschaft schlecht gehen kann, obwohl sie Vater und Mutter ehren. Und deswegen dürfen wir diese Verheißung nicht als eine Garantie verstehen, dass es uns immer gut geht, wenn wir uns an dieses Gebot halten. Sondern die 10 Gebote, die wurden Israel als Gesamtheit gegeben. Als ganzer Nation. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich, Israel, meinen erstgeborenen Sohn, in Klammern, aus dem Haus der Knechtschaft geführt hat. Und solange Israel sich als Volk, Vater und Mutter ehrt, sich an dieses Gebot hält, da soll es ihm gut gehen, als Volk insgesamt. Und ich glaube, dass dieses Prinzip sich übertragen lässt auf andere Völker. Solange ein Volk Respekt und Achtung vor der älteren Generation und vor den Eltern hat, solange soll es diesem Volk gut gehen. Wenn aber eine Nation anfängt, Vater und Mutter auf die Seite zu drängen oder an den Eltern vorbei nach den Kindern zu greifen, dann ist es keine gute Voraussetzung für das Überleben einer Nation. Wenn man so in die Geschichte schaut, dann erkennt man das eigentlich auch. Auch in die jüngere Geschichte. Der Nationalsozialismus hat sehr früh nach den Kindern gegriffen. Die Jungs zwischen 10 und 18 Jahren, die wurden zum Dienst in der Hitlerjugend verpflichtet. Dort wurden sie vom Staat indoktriniert. Und das ging teilweise so weit, dass sich die Kinder gegen die Eltern gerichtet haben, dass Kinder ihre Eltern denunziert haben und Eltern wegen der Anzeige ihrer eigenen Kinder im KZ geendet sind. Da sehen wir, wie dieser Staat sich nach den Kindern ausgestreckt hat und sie möglichst früh von den Eltern weggenommen hat, gerade in der Phase, wo man sie besonders prägen kann. Wir wissen aber auch, wie der Nationalsozialismus geendet hat. Das angeblich tausendjährige Reich, das Hitler ausgerufen hat, hat 12 Jahre überstanden. Und dann war Deutschland ein Trümmerhaufen. Und in der UdSSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, war es nicht viel anders. Auch da hat der Staat schon ganz früh nach den Kindern gegriffen und nach den Jugendlichen Und auch da wissen wir, wie es geendet hat. Und da sehen wir, wie Gottes Wort einfach wahr ist und wie er zu seinem Wort steht und wie er seine Verheißungen wahrmacht und wie wir uns nicht einfach darüber hinwegsetzen können. Natürlich gab es auch noch viele andere Gründe, warum diese beiden Unrechtsstaaten kaputt gegangen sind. Aber ich denke, das war mit ein Teil. Und wenn uns klar ist, wie wertvoll Gott die Ehe von einem Mann und einer Frau ist und wie wertvoll für ihn Familie ist und diese Beziehung der Kinder zu ihren Eltern und der Eltern zu ihren Kindern, dann wird auch klar, warum die Familie auch bei uns in Deutschland seit Jahren unter Beschuss steht. Weil es für Satan eine große Freude ist, Ehen zu zerstören, Familien zu zerstören, eben weil er damit dieses Bild von Christus und der Gemeinde zerstört. Und es dadurch den Menschen schwerer machen kann, zum lebendigen Glauben an Christus zu finden. Und hier haben wir als Christen diese wunderbare Chance, durch ein vorbildliches Ehe- und Familienleben ein Zeugnis für Christus zu sein. Inmitten von all dem, ich nenne es mal sittlichen Verfall, der uns umgibt, wo es Ehe mittlerweile für alle gibt, nicht nur für Mann und Frau, sondern für alle, wo Ehe quasi ein Schleuderprodukt wurde. Da dürfen wir als Christen Ehe leben nach Gottes Maßstäben, nach Gottes Vorstellungen und so ein Licht für ihn sein in dieser Welt. Und im Vers 4 von unserem Text, da lesen wir, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn oder zur Erbitterung, sondern erzieht sie in der Zucht und Vermahnung des Herrn. Und wie vorher schon bei den Kindern, geht es auch hier um gläubige Eltern, um gläubige Väter. Weil nur ein gläubiger Vater kann seine Kinder in der Zucht und Vermahnung des Herrn erziehen. Als Eltern, da haben wir einen Erziehungsauftrag für unsere Kinder, auch wenn unsere Kinder gläubig sind, auch wenn sie glaubensmäßig auf derselben Stufe stehen wie wir, auch wenn sie im Herrn mein Bruder oder meine Schwester sind, die eigenen Kinder, haben wir trotzdem noch als Eltern den Erziehungsauftrag. Der bleibt erhalten. Natürlich nur bis zu einem gewissen Alter. Aber beides, Erziehung und Gehorsam, soll im Herrn geschehen. Und da ist dann kein Raum für Tyrannei oder für Ungerechtigkeit der Eltern ihren Kindern gegenüber. Als Eltern, da sind wir nicht Diktatoren für unsere Kinder, sondern wir sind Gott für unsere Erziehung Rechenschaft schuldig über das, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und genauso sind die Kinder aber auch wieder angehalten, nicht nur äußerlich zu gehorchen und innerlich die Augen zu verdrehen, sondern von Herzen ihren gläubigen Eltern und auch den anderen zu gehorchen, weil sie diesen Erziehungsauftrag Gottes anerkennen. Und dass hier in Vers 4 ganz speziell die Väter angesprochen werden, das sollte uns zu denken geben. Als Väter, da tragen wir die Verantwortung für unsere Frau und für unsere Kinder, für unsere ganze Familie. Wir als Väter sind verantwortlich für die Erziehung, auch dann, wenn die meiste Erziehungsarbeit vielleicht unsere Frauen verrichten, weil wir tagsüber einfach nicht zu Hause sind. Die Verantwortung, die liegt bei uns. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um als Väter? Ist uns das bewusst oder sind wir so bequem, dass wir es irgendwie abgeschoben haben, diese Verantwortung, und uns irgendwie versuchen rauszuwinden? Gottes Wort lässt es nicht zu. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Vermahnung des Herrn. Und Eltern sind im Normalfall die besten Erzieher für ihre Kinder. Vielleicht nicht die am besten ausgebildetsten, nicht die mit dem Pädagogikstudium oder pädagogischen Ausbildung. Aber normalerweise lieben Eltern ihre Kinder. Und zwar so sehr, wie es die beste Erzieherin in der Kita oder im Kindergarten oder die beste Lehrerin, der beste Lehrer in der Schule nicht können. Und außerdem gibt Gottes Wort den Eltern den göttlichen Auftrag zur Erziehung. Und was uns der Staat anbietet an Kindertagesstätten, an Ganztagesbetreuung und so weiter, ist eigentlich nur Notbehelf. Nicht eigentlich, es ist ein Notbehelf. Die Familie ist das Original. In der christlichen Familie, da soll Erziehung stattfinden, die Gott sich wünscht. Als eine Erziehung, die nicht meine eigenen egoistischen Ziele als Eltern verfolgt. Wo ich denke, mein Kind soll es mal besser haben als ich. Oder mein Kind soll mal viel Geld verdienen, damit ich in ein gutes Altenheim ziehen kann. Mein Kind soll mir keine Schande machen oder was auch immer. Nicht meine eigenen egoistischen Ziele sollen da im Vordergrund stehen. Es soll auch keine Erziehung sein, die ja, im Interesse des Staates erfolgt. Sondern christliche Erziehung muss immer zuerst die Ziele Gottes verfolgen. Und darum möchte ich uns allen Mut machen, dass wir für unsere Kinder da sind und dass wir sie in liebevoller Zucht und Vermahnung des Herrn erziehen. In der Wuppertaler Studienbibel hat der verstorbene Fritz Rienecker 10 Gebote der christlichen Kindererziehung aufgeschrieben. Und die würde ich euch gerne kurz vorlesen. Erstens, mehr Zeit für unsere Kinder. Zweitens, kein Abend ohne kurze kindliche Familienandacht. Drittens, regelmäßige Gewöhnung der Kinder zur Sonntagsschule zu gehen. Viertens, Erziehung zum pünktlichen Gehorsam. Fünftens, Acht haben auf die Freunde der Kinder. Sechstens, Prüfung des Lesestoffs der Kinder. Mittlerweile müssen wir den Medienkonsum auch noch anfügen. Siebtens, Lernen eines Wochenspruches, Wochenliedes, Wochenkatechismus. Achtens, selbst ein Vorbild im Wort und Wandel sein. Neuntens, Erzieharbeit ist Kniearbeit, also fleißiges Gebet für die Kinder. Und zehntens, Sorge für Kinderfreuden. Ich glaube, da lohnt es sich, darüber nachzudenken. Das ist natürlich sehr herausfordernd, da steckt viel drin. Aber ich denke, es lohnt sich, sich danach auszustrecken. Von dem Tag, wo unsere Kinder geboren werden, bis zum Tag, wo sie volljährig werden, haben wir 936 Wochen, um sie zu prägen. Und die Frage ist, wie nutzen wir diese 936 Wochen? Was machen wir in dieser Zeit mit unseren Kindern? Die Zeit, die am prägendsten ist für das ganze Leben. Wie nutzen wir diese 936 Wochen? Wir haben als Eltern die Aufgabe, unsere Kinder dahin zu bringen, dass sie sich selbstständig und freiwillig für ein Leben mit unserem Herrn entscheiden. Gott hat ja bekanntlich keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Deswegen müssen wir sie als Eltern dazu anreizen, diesen Weg zu gehen. Wir können sie nicht dazu zwingen. Wir sind auf so einem schmalen Grat zwischen einerseits der Selbstbestimmung und der Freiheit des Kindes und auf der anderen Seite unserer Autorität. Und im Lauf des Älterwerdens verschiebt sich diese Grenze laufend. Aber wir müssen sie erziehen. Wir dürfen sie nicht einfach laufen lassen. Wir dürfen sie aber auch nicht irgendwie in eine Form reinpressen, wo wir denken, da gehören sie rein. Wir können ihnen nicht mit Gewalt unsere Erfahrungen weitergeben. Wir können sie nicht mit Gewalt davor bewahren, dieselben Fehler wie wir zu machen. Und doch wollen wir sie bewahren. Und darum finde ich das 9. Gebot von dieser Kindererziehung von Fritz Rienecker ganz wesentlich. Erzieharbeit ist Kniearbeit. Und ich möchte lernen, viel, viel mehr für meine Kinder zu beten. Der 2. Punkt ist Christsein im Beruf. Und da ist ja im Vers 5 die Rede von ihr Knechte, oder eigentlich sind hier die Sklaven gemeint, also ihr Sklaven, seid euren leiblichen Herrn gehorsam mit Furcht und Zittern in Aufrichtigkeit eures Herzens, als gelte es dem Herrn Christus. Und wir haben heute andere Verhältnisse als in der Antike. Es gibt heute nicht mehr diese Form der Sklaverei, zumindest nicht bei uns hier in Europa, die es damals gab. Sklaverei war damals aus der Gesellschaft nicht wegzudenken. Und vielleicht kommt manchem beim Lesen von diesem Abschnitt der Gedanke, warum hat sich Paulus eigentlich so an die Sklaven gewandt und ihnen gesagt, sie sollen ihren Herrn gehorsam sein? Warum hat er es nicht irgendwie dafür eingesetzt, dass sie befreit werden oder sowas? Ja, zu der Frage kommen wir nachher noch, oder zu der Antwort. Es haben damals völlig andere Verhältnisse geherrscht als heute. Die Sklaverei war allgegenwärtig. Es gab Sklaven, so wie wir es aus den Filmen aus Amerika kennen, zur Zeit von diesen, diese Kriege, wo es um die Sklavenbefreiung ging, die Bürgerkriege in den USA. Es gab solche Sklaven, die wirklich bis zum Umfallen arbeiten mussten, auch in der Antike. Es gab Sklaven, die furchtbar behandelt wurden von ihren Herren. Es gab aber auch Sklaven, die als Verwalter, als Buchhalter, als Schauspieler, als Musiker oder sogar als Ärzte gearbeitet haben. Es war einfach eine völlig andere Gesellschaftsordnung. Und hätten die Apostel versucht, diese Ordnung von heute auf morgen irgendwie umzuwerfen, zu ändern, hätten sie vielleicht sogar einen Sklavenaufstand losgetreten und gesagt, wir befreien euch im Namen Gottes. Dann hätten die Römer, die damals regiert haben, diesen Aufstand sicherlich blutig niedergeschlagen, so wie sie es mit vielen anderen Sklavenaufständen gemacht haben, die im Blut der Sklaven erstickt sind. Und damit wäre das Christentum eine aufrührerische Religion, als Religion abgestempelt worden, und es hätte niemand was genutzt, weil die Sklaven nicht freier geworden wären durch so einen Aufstand. Und das Christentum, das müssen wir uns auch merken, ist nicht zuerst eine Botschaft der Weltverbesserung. Es ist nicht zuerst eine Botschaft, die die irdischen Umstände verändert, sondern es ist eine Botschaft, die ewige Erlösung bringt, die uns erlöst von unserer Gottesfeindschaft, von der ewigen Verlorenheit. Es geht um Erlösung, nicht um Verbesserung. Obwohl wir natürlich als Christen auch irdischer Not abhelfen sollen, ganz klar. Aber das darf niemals zu Lasten der Evangeliumsverkündigung gehen. Und zu diesem ganzen Thema der Sklaven, könnt ihr wahrscheinlich eine ganze Predigt drüber halten, da habe ich noch was dazu gelesen, was ich euch gerne vorlesen möchte. Denen, die da sagen, das Christentum habe eine schwere Schuld auf sich geladen, weil es nichts getan habe für die Beseitigung der furchtbaren Sklaverei, kann man immer wieder die Tatsache vor Augen halten, dass die berufensten Beurteiler dieser Fragen die Sklaven selbst sind. Und diese haben ihre Stimme, die unendlich schwerer ins Gewicht fällt als die überhaupt irgendeines anderen, abgegeben zugunsten des Urchristentums. Die Sklaven haben sich diesem, also dem Christentum, in Massen angeschlossen. Sie blieben ihren Herren untertan, und zwar in noch größerer Pflichterfüllung und Treue als vorher, und retteten somit die Ehre des Glaubens, der sie in den Augen aller Welt ein bleibendes Denkmal aufgerichtet hat. Die Überzeugung, ein Bürger des Reiches Gottes zu sein, entschädigte den Sklaven reichlich dafür, dass er kein Bürger irdischer Reiche war. Das Bewusstsein des Kindes Gottes setzte über den Mangel bürgerlicher Freiheit hinweg. Und die Hoffnung einer jenseitigen Seligkeit ließ den Jammer dieses Lebens auf sich nehmen. Fürwahr ein rühmliches Zeugnis für die himmlische Kraft, die in dem Christentum wohnt. Kein Vertrösten auf eine bessere Welt, kein Opium fürs Volk, sondern das ist die Realität. Dieses Leben hier, diese 70, 80 Jahre, das ist nur eine Durchgangsstation. Und Paulus schreibt, er ist überzeugt davon, dass die Leiden dieser Weltzeit nicht ins Gewicht fallen werden gegen die Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. Und der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus, der hat den Sklaven, die wirklich schwierige Arbeitsverhältnisse hatten, er hat ihnen die Kraft gegeben, diese Arbeit zu tun und sie nicht nur irgendwie zu tun, sondern sie gut zu tun. Und so dürfen auch wir unsere Arbeit verrichten. Als Christen, da sollten wir vorbildliche Arbeitnehmer sein, weil wir nicht einfach nur für unseren Vorgesetzten oder für die Firma oder für den Aktienkurs arbeiten, sondern für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das Unfassbare an diesen Versen hier ist ja, dass uns der Herr sogar noch Lohn dafür verspricht. Dass er uns Lohn für unsere Arbeit verspricht, die wir tun. Egal, ob wir den Abwasch machen oder eine Predigt halten. Egal, ob wir Backöfen bauen oder in den Backöfen einen Kuchen backen. Egal, ob wir Ingenieur sind oder Schichtarbeiter. Wenn wir unsere Arbeit von Herzen für Gott tun, dann wird uns Gott das belohnen. So steht es hier, schwarz auf weiß. Und es gibt jeder Arbeit einen Wert, der weit über das hinausgeht, was am Ende vom Monat vielleicht auf dem Gehaltszettel steht. Und dieses Wissen, dass wir dem Herrn und nicht den Menschen dienen, das soll uns dazu anspornen, unser Bestes zu geben. Egal, ob wir Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, wir sollen uns in unserem Beruf vorbildlich verhalten. Und auch wenn wir im Beruf eine Führungsposition haben, sollen wir uns darauf nichts einbilden. Vor Gott stehen alle Menschen auf derselben Stufe. Egal, ob sie Topmanager oder Straßenkehrer sind. Wir haben alle denselben Herrn im Himmel. Und dieses Bewusstsein, das muss uns leiten im Umgang mit denen, die uns unterstellt sind. Oder vielleicht besser formuliert, muss uns leiten im Umgang mit denen, für die wir Verantwortung tragen. Ganz egal, ob es im Beruf ist oder in der Familie oder im Hobby. Demut soll unseren Umgang prägen mit den Menschen, ja, die uns unterstellt sind. Und nicht irgendwelche Herrschsucht oder irgendwas Ähnliches. Sondern die Demut soll unser Verhältnis prägen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben heute Morgen gesehen, dass es Gott nicht auf den christlichen Anstrich kommt. Nicht auf den christlichen Anstrich ankommt, so wie bei dieser Gräfin, die den Erzieher gesucht hat für ihren Sohn. Sondern es kommt ihm auf ein echtes, von Herzen kommendes christliches Leben an. Das durch und durch geht, ein neues Herz. Und in all unseren Beziehungen, egal ob in der Familie oder im Beruf, da dürfen wir das Wesen unseres Herrn widerspiegeln. Es ist auf der einen Seite ein großes Vorrecht, dass uns Gott so adelt, dass er uns gebrauchen möchte in dieser Welt als seine Kinder, als Licht und Salz für diese Welt. Auf der anderen Seite eine große Verpflichtung, die uns vielleicht fast erdrückt. Und darum, lass uns darum beten, dass er uns auch die Kraft dazu gibt, seinem Auftrag nachzukommen. Amen.